Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 18. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute mit einem Special zum Kandidatenturnier, das am 17. März beginnt. Und ich bin heute nicht alleine, sondern habe Top-Verstärkung durch einen Gast und Co-Moderatoren. Den möchte ich euch zu Beginn wie immer gerne kurz vorstellen. Er ist Jahrgang 1971, hat eine DWZ von 2070, wohnt am Bodensee und spielt dort für den SC Überlingen. Er ist gelernter Tageszeitungsredakteur und arbeitet unter anderem als freiberuflicher Texter, Redakteur und Lektor. Seine aktuelle Bedeutung für das deutsche Schach kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn er ist Inhaber und treibende Kraft des bedeutendsten Schachblogs Deutschlands, den Perlen vom Bodensee. Konrad, ich merke schon, du bist peinlich berührt. Herzlich willkommen, Konrad Schurmann.
Ich bin amüsiert. Ich glaube, Bedeutung für das deutsche Schach, naja. Aber gut, okay, lassen wir das so stehen. Ne? Hallo, schön, dass ich da sein darf und ich bin schon gespannt, was mich erwartet.
Also deine Bescheidenheit in allen Ehren, aber ich finde, das darf man gut sagen, denn du bist sehr, sehr aktiv mit deinem Blog und auch sehr innovativ und hast da tolle Ideen. Da kommen wir nachher dazu. Also insofern, glaube ich, können wir das so stehen lassen. Ja, aber erzähl doch erstmal kurz was über dich als Person, bevor wir zu deinem Blog kommen. Was muss man über Konrad Schurmann wissen, wenn man mit ihm spricht?
Eigentlich nichts, den kann man alles fragen. Ich glaube, dass es nichts gibt, was mich jetzt so speziell auszeichnet und was mich zu einem besonderen Gesprächspartner macht. Also es gibt halt eine Leidenschaft in meinem Leben. Es gibt vielleicht noch zwei, drei andere, aber diese eine Zentrale, die jeder kennt und wegen der ich hier bin. Und ansonsten bin ich ein ganz normaler Bewohner des Bodenseekreises seit neuestem und jetzt ein Badener, woran ich mich noch gewöhne.
Du bist Westfale ursprünglich, ne?
Ich bin eigentlich Westfale und tue mich insofern ein bisschen schwer, hier manchmal die Leute zu verstehen und versuche auch gar nicht erst so, wie die Leute hier zu reden. Habe aber zu meinem Erstaunen festgestellt, dass hier einige Exil-Westfalen am Bodensee leben und sich niedergelassen haben und doch noch einige Leute von der Nordküste, wir nennen das hier gelegentlich scherzhaft die Südküste, das scheint also eine Ecke zu sein, in die es schon den einen oder anderen verschlägt. Was ich verstehen kann, jetzt wo es mich hierhin verschlagen hat, weil es hier sehr, sehr schön ist.
Und hast du auch die alemannische Fastnacht schon genossen in den letzten Wochen?
Die war ja gerade, aber als Westfale ist mir das so ein bisschen fremd. Aber mittlerweile verstehe ich zumindest die Bräuche und weiß, was die hier tun. Das war noch vor einem Jahr, als ich hier noch ganz frisch war, da war das noch anders. Da habe ich mal jemanden fürchterlich angepfiffen, weil der vor unserem Haus mit etwas, was ich als Peitsche identifiziert hatte, rumknallte. Und meine Liebste war am Schlafen. Ich dachte, der Idiot, was macht der so einen Krach? Und habe den vom Balkon angeschnauzt. Ich habe dann gelernt, dass es war keine Peitsche, sondern es war eine Krabatsche. Und das ist hier ein ganz wesentlicher Teil der Fastnachtstradition. Mit der darf man in diesen tollen Tagen eben knallen und muss das dann auch üben, weil da gibt's auch Wettbewerbe, wer das am tollsten kann. Und der übte halt gerade mit seiner Krabatsche und dann kam dieser Idiot und hat ihn vom Balkon angepfiffen und ihm gesagt, er soll ruhig sein. Sowas würde mir nicht mehr passieren. Also da gibt's schon einen gewissen Lernprozess, aber voll integriert bin ich wahrscheinlich noch nicht.
Okay, aber du bist am Bodensee in Sachen Schach aktiv. Für den SC Überlingen hatte ich ja schon gesagt. Das hat auch so ein bisschen mit der Geschichte deines Blogs zu tun, ne? Also das war ja ursprünglich an die Vereinskameraden gerichtet. Erzähl doch mal, wie das kam.
Ja, dieses Perlen, das war ironisch gemeint, denn das, was wir uns hier zusammenspielen, das ist ein fürchterlicher Mist. Das Schach hier ist sehr, sehr, sehr schlecht. Und dann dachte ich mir, von dem, was wir uns so zusammenspielen, greife ich mir halt mal die gröbsten Perlen raus und bespreche die so ein bisschen. Ich hatte das gar nicht so erwartet, dass das hier so eine Schachwüste ist. Aber dann kam ich zum ersten Mal zum Jugendtraining, wo ich mich gleich angeboten hatte, das mit zu unterstützen, was ich mittlerweile eigentlich alleine mache. Und stellte fest, dass Kinder, die seit 2 Jahren im Schachverein nicht wussten, was ein Freibauer ist. Und dann hatte ich den ersten Mannschaftskampf und stand vor der Tür mit meinem Mannschaftsführer und erzählte ihm von meinem Ärger, dass ich nicht richtig Partien von meinem Gegner gefunden hatte und mich nicht vorbereiten konnte. Und dann guckte der mich mit großen Augen an und sagte, vorbereiten? Wie geht das denn? Und da sickerte dann so langsam bei mir ein, dass das Ganze doch irgendwie ein paar Stufen unter dem anzusiedeln ist hier, wo ich vor 10 Jahren aufgehört hatte. Und dann sah ich halt die ersten Partien und stellte fest, dass da halt wirklich so Schachgrundausbildung bei so ziemlich jedem fehlt. Und dachte, da kann ich vielleicht was reparieren. Und so entstanden dann die Perlen vom Bodensee, wo ich dann nach jedem Mannschaftskampf mir immer die Partien durchgeguckt habe und dann mal so ein paar ganz grundsätzliche Sachen über, was ist eigentlich eine Struktur, wofür ist die gut und wie leitet man daraus einen Plan ab und was ist eigentlich ein Läuferpaar und was ist daran so toll und so Sachen halt. Oder was ist eigentlich der König und warum muss der ganz schnell in Sicherheit? Also wirklich teilweise ganz zu Fuß und manchmal auch ein bisschen mehr, habe ich dann versucht, Sachen zu vermitteln. Habe dann aber festgestellt, dass das die Leute hier in Überlingen überhaupt nicht interessierte. Aber halt erstaunlicherweise im deutschsprachigen Raum wurden das relativ schnell immer mehr, die das gelesen haben. Und dann habe ich halt für die weitergemacht und habe dem Ganzen aber dann diesen Bodenseeanstrich, den habe ich halt behalten und lasse das bis heute ja immer mal einfließen. Es kommt immer mal, wir am Bodensee machen dies und jenes oder so. Versuche ich dann immer mal einzubauen, sodass dieses Blog so einen kleinen Lokalcharakter hat, den es eigentlich gar nicht hat, weil am Bodensee liest es keiner.
Aber das macht es ja auch irgendwie besonders. Also der Name ist auf jeden Fall nicht ganz alltäglich. Ja, und irgendwann hast du ja dann vom Blog über Schachtipps die Kurve gefunden zu einem richtigen journalistischen Format. Also mittlerweile schreibst du ja über Gegebenheiten im Deutschen Schachbund oder im Weltschach. Ja, wie bist du denn da dazu gekommen, diesen Fokus zu ändern? Hat das auch mit deinem Beruf zu tun?
Klar, also ich habe mich da dann halt auch ein bisschen verwirklicht. Ich meine, das war dann meine eigene Plattform, auf der ich machen konnte, was ich wollte. Ich meine, es gibt unendlich viel bessere Schachspieler als ich, aber es gibt vielleicht nicht ganz so viele in der Schachszene, die so ein Format besser könnten als ich. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, es kommt an, es wird gelesen und also jeder, der schreibt, der will gelesen werden. Das ist bei mir nicht anders und so entwickelte das halt eine Dynamik. Ich habe mich auch dadurch, dass ich dann halt quasi wieder ins Schach eingestiegen bin, in Überlegen habe ich mich halt auch mit dem Schach ein bisschen beschäftigt und ein bisschen verfolgt und habe festgestellt, dass es rund ums Schach eigentlich keinen Journalismus gibt und so musste ich halt das, was ich gerne über das Schach lesen würde, musste ich dann halt selbst schreiben. So ergab es sich nach und nach. Das war also gar nicht. Also es gab dann irgendwann mal so den Entschluss, okay, jetzt versuche ich das wirklich, die Seite auch groß zu machen und habe sie dann halt mit Social Media Kanälen flankiert und habe mir schon überlegt, was möchte ich denn thematisch machen und wo kann ich mich gezielt von anderen absetzen. Aber dadurch musste ich nicht groß was ändern, weil das denn so eigentlich all die Themen, die ich aus journalistischer Perspektive im Schach interessant finde, die muss ich einfach nur abbilden und damit setze ich mich schon automatisch ab. Also ich setze noch so einen kleinen Fokus oder habe den anfangs gesetzt auf deutsche Spieler, weil zu denen, die verfolgt keiner. Ob es jetzt ChessBase ist oder das deutsche Chess.com oder der Schachbund. Und das hat mir auch immer gestunken, schon als ich angefangen habe, wieder das deutsche Schach mehr zu verfolgen, dass halt keiner die deutschen Spieler in den Mittelpunkt stellt und deren Geschichten erzählt und auch um die herum ein bisschen erzählt. Und dann dachte ich, dann mache ich das halt ein bisschen. Aber das ist auch wieder ein wenig eingeschlafen. Jetzt so die letzten Wochen habe ich wieder ein bisschen angefangen, aber das war eher, weil ich zufällig Partien gesehen habe, die ich spannend fand. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommentierst du mal wieder eine Partie. Das wäre Konzept, wenn ich da mehr Zeit reinstecken könnte, aber ist es nicht wirklich. Aber es ist ein Defizit, das ich sehe. Es sollte viel mehr über die deutschen Spieler und deren Weg berichtet werden, zumal in geraden Jahren, wenn die Schacholympiade bevorsteht.
Ja, leuchtet mir ein, ne? Weil das sind ja im Prinzip die Idole, denen man auch nacheifern kann als junger Vereinsspieler zum Beispiel.
Das könnten sie sein. Dazu müsste sie halt jemand ins Schaufenster stellen und ihre Geschichten erzählen und sie ein bisschen greifbarer machen. Die selbst tun das nicht. Das sind Schachspieler, die tun sich damit sehr, sehr schwer. Insofern müsste es da jemanden geben, der das tut. Ich versuche das so ein ganz bisschen mit ganz begrenzten Mitteln. Aber so als Schachfan, deutscher Schachfan, ist das etwas, was mir fehlt, wo ich es gerne sehen würde, wenn es jemanden gäbe, der da einstiege.
Jetzt noch eine weitere Frage zu deinem Blog. Wir müssen natürlich irgendwann zum Thema Kandidatenturnier kommen, weil
Ja,
das ist ja
ja.
ein Kandidatenturnier-Special. Aber trotzdem interessiert es mich. Du bist ja manchmal auch in deinen Kommentaren relativ kritisch. Also man kann dir sicherlich nicht vorwerfen, dass du Gefälligkeitsjournalismus betreibst. Ist das bei dir der journalistische Anspruch, kritisch zu sein, oder kommt das immer so aus dem einzelnen Thema heraus? Also der Deutsche Schachbund zum Beispiel, ist da bei dir manchmal so im Fokus der Kritik, kommt da nicht so gut ganz weg. Ist es System oder guckst du dir immer das einzelne Thema an?
Ja, ich meine, die Geschichte ist natürlich immer eher da, wo man den Finger in eine Wunde legen kann. Wenn alles toll ist, dann ist es keine Geschichte. Und beim Deutschen Schachbund, da hebst du halt hier oder da einen Stein hoch, und siehst dann das Drama, das sich darunter abspielt und berichtet ist. Aber der Fokus ist eigentlich so. Auch so hat das Blog ja angefangen vor 2 Jahren. Den Schachbund würde ich am ehesten in der Pflicht sehen, seine Spitzenspieler ins Schaufenster zu stellen. Ich habe dann 2018, da waren diese Perlen noch ganz frisch und dann war die Schacholympiade und es passierte genau gar nichts. Es war nicht mal irgendwo zu sehen, wer sind denn überhaupt diese Leute, die da für Deutschland spielen? Was machen die? Und es gab auch keine aktuelle Berichterstattung. Es wurde vorher keine Spannung aufgebaut. Also so die ganzen wesentlichen Prinzipien, die man befolgt, wenn man eine Mannschaft hat und ein Konzept, um diese Mannschaft als Kommunikationsplattform zu nutzen, die gibt es da überhaupt nicht. Die gibt es da auch bis heute nicht. Und das finde ich enorm schade, weil die Spitzenspieler das Wichtigste sind, dass das deutsche Schach hat. Wenn es da jemanden gibt, der überragt und der Leute mitzieht, dann kann sich aus dem ein Sogeffekt ergeben, von dem das ganze Schach profitiert. Und das ist eigentlich so der Hauptkritikpunkt, den ich immer wieder dekliniere. Und damit habe ich auch nicht vor, aufzuhören, bis es irgendwann einer merkt, was aber nicht abzusehen ist. Insofern kannst du dich da auf eine Never-Ending Story einstellen. Ansonsten ist Kritik eigentlich kein Prinzip.
Okay, also ich lese deine Artikel natürlich immer gerne, und wenn du da die Lücke füllst, die da der Deutsche Schachbund offensichtlich hinterlässt, dann weiß ich zumindest, dass es in journalistisch guten Händen ist. Insofern, ja, aber ich gebe dir recht, natürlich fehlen da so ein bisschen die Stories zu den deutschen Schachspielern. Also es ist einfacher, über einen amerikanischen Schachspieler was im Internet zu finden, als über einen deutschen Schachspieler. Und das stimmt schon. Noch eine Frage zu deinen Inhalten, die du sonst so machst. Du hast mal einen tollen Vorschlag gemacht, nämlich so eine deutsche Schachtour zu gründen. Also die ganzen großen Turniere, die wir haben, wie Dortmund und Karlsruhe und so weiter, miteinander zu verbinden, anstatt dass jeder so auf seiner eigenen, ja, Schachinsel arbeitet. Wie kommen solche Vorschläge von dir generell an? Nimmt es jemand auf oder verhallt sowas ungehört? Hast du da noch mal was dazu gehört zu dem Vorschlag?
Ja, ich weiß nicht, ja, ich glaube, ich kann das sagen. Ich hatte danach Kontakt mit dem Andreas Jagodzinski. Der macht ja Dortmund. Der ist auch, Ich weiß gar nicht, was er Leistungsschachreferent oder so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Der ist im Deutschen Schachbund, hat er auch eine recht zentrale Funktion und sitzt auch genau bei eigentlich an dieser Stelle, wo ich so immer meinen Hauptkritikpunkt anbringe. Mit dem hatte ich Kontakt und der sagte, der fände das sehr vernünftig und würde auch in die Richtung gehen. Und ich bin auch hinterher aufgeklärt worden. Das wusste ich gar nicht, als ich das geschrieben habe, dass das in anderen Ländern natürlich gemacht wird. Und es ist ja auch offensichtlich. Stell dir vor, du hast ein Dach und eine Plattform, die immer wieder sendet, die hat automatisch viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn du halt ein Dutzend verschiedene kleine Inseln hast, von denen einmal im Jahr ein Signal kommt. Die erreichen nicht so viele. Also allein was die Kommunikation so einer Schachtour für einen Vorteil für jeden Einzelnen bedeuten würde, der macht es aus meiner Sicht offensichtlich, dass man sowas eigentlich gründen sollte. Und die Signale, die ich gekriegt habe, waren einmal von einem, der so ein Turnier macht, Dortmund, welches ja wahrscheinlich jetzt eins der großen in Deutschland wird. Ich würde mich wundern, wenn Dortmund nicht funktioniert. Der sagte, ja, das klingt vernünftig, aber die fangen gerade erst an. Also ich meine, die sollen erstmal sich auf ihre Hinterbeine stellen. Die Etablierten werden da, glaube ich, eher gefragt, sowas anzuschieben. Und als ich dann gelernt habe, dass in anderen Ländern das, was ich vorgeschlagen habe, gemacht wird, das war dann auch Bestätigung, dass das vielleicht nicht so falsch war.
Ja, also das hört sich sehr vielversprechend an. Und wenn es dann eine deutsche Schachtour irgendwann mal gibt, dann rechtfertigt das auf jeden Fall die Einführungsworte, die ich gemacht habe. Ja. Ja, Konrad, wir könnten noch länger plaudern und ich hätte dir wahrscheinlich auch eine ganz eigene Episode antragen können und müssen. Aber wir haben ein Schwerpunktthema uns rausgesucht und zwar das bevorstehende Kandidatenturnier. Ich muss erstmal erzählen, wie das dazu kam, dass wir zwei überhaupt dazu reden. Und zwar gibt es eine Facebook-Gruppe zum Schachgeflüster-Podcast und da habe ich einfach mal gefragt, ob es jemanden gibt, der mir da zur Seite stehen möchte und fachlichen Input geben möchte. Und du hast dich da dankenswerterweise freiwillig gemeldet und für mich bist du auch der ja, ideale Experte dafür, denn ich zitiere jetzt mal Gerald Hertneck, den deutschen Großmeister, der auf Facebook geschrieben hat, die Perlen haben ihre Augen überall. Und deswegen glaube ich, dass du zu den 8 Kandidaten des Kandidatenturniers und generell zu dem Turnier ja, eine Menge inhaltlich beitragen kannst. Und deswegen würde ich sagen, springen wir mal direkt rein. Also am 15. März geht es offiziell los, aber da ist nur die Anreise. Am 16. März ist Eröffnungsfeier und am 17. März ist dann die erste Runde des Kandidatenturniers. Worum geht es überhaupt bei einem Kandidatenturnier? Kannst du das nochmal so ein bisschen skizzieren für diejenigen, die ja das noch nicht so genau wissen?
Darum, wer Ende des Jahres um die Weltmeisterschaft spielen kann. Das Kandidatenturnier wird einen Gewinner haben und dieser Gewinner ist der WM-Herausforderer und spielt Ende 2020 in Dubai. Weiß ich gar nicht. In Dubai gegen, also das, ach ja, das ist noch nicht hundertprozentig. Das ist noch nicht bestätigt von der FIDE, aber Perlen vom Boden, Seeleser wissen schon seit ein paar Monaten, dass es wohl auf Dubai hinauslaufen wird. Aber noch ist es nicht offiziell, also zu 99% in Dubai gegen Magnus Carlsen um die Weltmeisterschaft.
Genau, und das Kandidatenturnier selbst, das hatte ich vergessen zu sagen, ist in Jekaterinburg und ja, geht ungefähr 2 Wochen. Hast du dir mal so die Geschichte der Kandidatenturniere so ein bisschen angeschaut? Also es geht ja schon 1950 ging das ja schon los.
Kann man nicht sogar sagen 1948? 1948 war doch, ich meine, das war kein Kandidatenturnier, das war ein Turnier um die Weltmeisterschaft. Ich weiß das zufällig, weil ich das heute gelesen habe, weil sich das heute jährt. Das fing 1948 an, Aljechin war tot und es gab keinen Weltmeister und dann mussten sie ein Turnier spielen, wer Weltmeister wird, also so als Weltmeisterschaftsturnier. Das hat dann Botvinnik gewonnen. Und dann waren die Kandidatenturniere ja eher Matches in den Jahren danach. Aber da erwischst du mich jetzt auf dem kalten Fuß. Ich habe mich dann darauf nicht vorbereitet. Also ich glaube, das waren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren das eigentlich immer Kandidaten Achtel, Viertel, Halbfinale und Kandidatenfinale. Und die Kandidatenturniere, ab wann gab es die? Das weißt du das besser als ich, nämlich verstanden. Du sagtest gerade 1950, was war da?
Das habe ich gelesen, dass es da das erste Kandidatenturnier war, aber ich mag mich irren. Ich bin da auch kein Experte, sondern habe da nur auf Wikipedia geguckt. Da geht es sogar zurück bis ins 19. Jahrhundert, aber mit ganz unterschiedlichen Austragungsmodalitäten. Und ja, ich glaube, das lassen wir aber dahin stehen, weil wir wollen uns ja fokussieren auf das jetzige Kandidatenturnier. Also ich habe gelesen 1950 und 53 waren dann dieses berühmte Kandidatenturnier Zürich 1953.
Ah ja, tatsächlich, klar, Zürich 53, sicher. Und ich habe es mir jetzt gerade aufgerufen, bis 63. Und dann gab es Kandidatenwettkämpfe ab 1965.
Ja, also die haben immer wieder mal ihren Modus geändert.
Okay. Ja, siehst du, das hat die Zürich 53, das ist allerdings peinlich, das sollte man auf dem Schirm haben. Die anderen nicht so. Ja, hättest du mir gesagt, ich dachte, ich besitze hier nur so als Stichwortgeber, dass ich mich vorbereiten soll, das konnte ich ja nicht ahnen.
Nein, um Gottes Willen, du bist Anspielstation, so hatten wir das vereinbart, die Arbeit hätte ich machen müssen. Aber wie gesagt, Zürich 1953, das ist ein Hinweis auch auf das Buch von David Bronstein, das ist ein ganz berühmtes Schachbuch, also das gehört zu den Klassikern. Liebe Hörer da draußen, wenn ihr die Klassiker lesen wollt, dann müsst ihr euch das unbedingt auch anschaffen. Und ja, es ging dann weiter mit den Kandidatenturnieren. Bis 2013 war es dann auch nochmal ganz interessant. Das kann ich hier nochmal kurz vortragen. Da war es so, dass bis zur letzten Runde Magnus Carlsen und Wladimir Kramnik gleich auf waren, haben dann beide die letzte Runde verloren. Dadurch hat Carlsen dann gewonnen und hat sich qualifiziert für das Match gegen Arnand. Und seitdem ist Carlsen der Weltmeister. Also das ist nochmal so ein Turnaround in der Geschichte des Kandidatenturniers.
Das war ein dramatisches Ende damals. 2013 habe ich verfolgt, aber eher am Rande. Da war ich noch nicht wieder so in der Materie drin wie jetzt. Aber Kandidatenturnier guckt man natürlich rein und wie es ausgeht. Und da hatte Kramnik die schlechtere Wertung als Carlsen und dachte, er muss einen halben Punkt mehr machen als Carlsen, hat darum seine Partie in der letzten Runde sehr, sehr scharf angelegt, was nach hinten losgegangen ist, und musste dann mit ganz traurigen Augen mit ansehen, wie Magnus Carlsen mit Weiß, glaube ich, sogar gegen Peter Switler verliert, so dass Kramnik ein halber Punkt gereicht hätte. Nur da war seine Partie schon den Bach runter, da konnte er dann nicht mehr umsteuern auf solide, und so ist dann Carlsen als Sieger daraus hervorgegangen und was danach kam, ist bekannt.
Das wissen wir alle, ja. Springen wir mal in das kommende Kandidatenturnier rein. 8 Kandidaten haben wir. Ich glaube, wir brauchen die jetzt zu Beginn nicht alle vorlesen, weil wir kommen noch einzeln zu denen. Ja, erstmal die Frage, nehmen denn überhaupt alle 8 teil? Also 2 davon sind Chinesen. Da gab es eine Diskussion mit Quarantäne wegen Coronavirus. Kennst du den aktuellen Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass es stattfindet und dass alle teilnehmen. Die Chinesen sollen mehr als 2 Wochen vorher anreisen. Also speziell der Ding Liren, der aus China kommt, der Wang Hao kommt aus Japan. Das ist wohl ein bisschen weniger kritisch. Aber der Ding Liren wird auf jeden Fall eine Quarantäne absitzen müssen. Der kriegt dann eine Dacha bei Moskau. Und medizinische Betreuung und mitsamt seiner Delegation wird er dann diese 2 Wochen in der Dacha sein. Es gibt bisher keine Signale, zumindest habe ich keine wahrgenommen, dass er sich dem irgendwie verweigert oder so. Also die FIDE sagt, wir machen es irgendwie möglich und es ist nach jetzigem Stand nicht zu sehen, warum es scheitern sollte. Also es gab ja letzte Woche die Nachricht, dass Russland Einreisen von China noch weiter beschnitten hat, verboten, stand sogar irgendwo. Das stimmt aber nicht ganz, das hängt ein bisschen davon ab, welches Visum man hat. Und das Visum mit dem Schachspieler Einreisen, das ist wohl nicht gesperrt oder mit dem Visum kommt man noch rein. So das, also laut FIDE läuft es und wird was. Und die FIDE hat das ganz transparent gehandhabt bisher, also das nehme ich denen auch so ab. Also die gehen davon aus, dass das Kandidatenturnier stattfindet. Nun verbreitet sich das Virus nun jetzt gerade, wo wir sprechen, auch anderswo und wer weiß, ob noch irgendwas passiert, was denen in die Parade fahren könnte. Aber nach jetzigem Stand findet es statt und alle sind dabei.
Dann kommen wir mal zu den Kandidaten, die tatsächlich dabei sind. Fangen wir mal an mit Alexander Grischuk. Welche Chancen oder wie viele Chancen, ich habe dich vorher gefragt, dass du Prozentzahlen vergibst und ich habe nochmal die Wettquoten bei BWIN recherchiert. Also ich bin kein großer Freund von Sportwetten, aber ich finde die Wettquoten ganz interessant, weil man da eben sehen kann, wer tatsächlich objektiv die Favoriten sind. Wie würdest du das bei Grischuk einschätzen? Was hat er für Chancen?
Wie viel Prozent habe ich ihm gegeben?
Du hast ihm 2% gegeben.
2%, ja. Ja, also, weil ich glaube, dass da schon noch eine halbe Klasse Spielstärke zwischen ihm und Ding und Caruana liegt, weil er auch bei all seinem Potenzial, was das ohne Frage riesig ist, doch auch durch seine fehlgeleitete Zeiteinteilung, die er aber nun irgendwie nicht ändern kann, wie es scheint, auch immer ein bisschen an sich selbst zu scheitern droht und dadurch sicher auch immer mal was liegen lässt. Also ich finde Alexander Grischuk einen der spannendsten Spieler im Schachzirkus. Und so 2%, ja, wenn wir jetzt 100 Kandidatenturniere spielen, würde er 2 davon gewinnen. Aber mehr halt nicht.
Was findest du so spannend an ihm?
Naja, er spielt schon zweischneidigeres Schach als so manch anderer. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen Extremfall Wesley So dagegen hält, bei Alexander Grischuk, der spielt einen Benoni und meint das ernst auf allerhöchsten Level. Das machen nicht viele. Das ist schon die Eröffnungswahl von ihm ist immer spannend zu sehen. Ja, sind immer spannende, dynamische Partien, die Grischuk spielt. Und dann halt das Drama am Ende, wenn ihm die Zeit davon läuft. Das ist dann halt immer noch so, dass die Cherry on top sozusagen. Grischuk ist schon ein toller Spieler, aber ich glaube, keiner, der das Kandidatenturnier gewinnt.
Also BWIN sagt, es gibt eine Quote von 9-1, das heißt 1 Euro setzen, 9 Euro gewinnen. Vielleicht noch so ein paar Trivia von mir. Also Grischuk ist verheiratet mit einer Weltklasse-Schachspielerin, nämlich Katharina Lagno. Die hat also eine Elo von 2552, also die würde uns auch wegbuttern. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Vielleicht nehmen wir mal Anish Giri. Da kann ich zudem auch noch mal so ein paar Infos geben, die ich mir aufgeschrieben habe. Also er ist verheiratet, auch mit einer Schachspielerin, genau wie Grischuk. Und zwar ist das Sopiko Guramishvili aus Georgien. 2016 hat er beim Kandidatenturnier lauter Remis erzielt und ist seitdem so ein bisschen als Remis-König verschrien. Konrad, meinst du, das ist zu Recht oder war das nur so ein einmaliger negativer Ausrutscher, den er da hatte?
Ja, ich meine, das ist ihm halt passiert. Das hängt sicher ein bisschen mit seinem Spiel zusammen. Also ich glaube, Giri fehlt so ein bisschen der Punch, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt und das ist, glaube ich, ganz treffend. Aber Giri ist, weiß Gott, nicht so ein schrecklicher Remischieber wie Rajabov, zu dem wir zum Beispiel noch kommen. Oder wie Wesley So, den ich vorhin angesprochen habe, der natürlich auch unendlich viel stärker ist als wir beide, aber der halt nun in allererster Linie den Fokus darauf legt, solide zu sein. Das ist bei Anish Giri sicher nicht der Fall. Der macht sicher immer mal einen Punkt nicht, der ihm zustehen würde und rettet das ein oder andere, was er verlieren müsste, weil er sehr zäh ist und so ergibt sich halt eine gewisse Remisquote. Aber ich würde mal schätzen, wenn du jetzt seine Remisquote gegen andere Top-Großmeister hältst, dann unterscheidet die sich nicht groß. Es ergab sich halt, das wurde dann halt zu so einem Dauerbrenner, der Remis Giri, als er halt dieses Kandidatenturnier mit ausschließlich Remisen beendete. Aber das spiegelt ihn nicht. Also mittlerweile spielt er ja auch selbst damit und nimmt das gerne auf und macht da auch offiziell über sich, weil sich eigentlich durchaus rumgesprochen hat, dass das mit seinem Schach nicht so furchtbar viel zu tun hat.
Ja, er hat da ganz amüsante Twitter-Battles mit Magnus Carlsen auch teilweise. Also der ist wirklich ein smarter Junge, der da seine eigene ja, Schwäche sozusagen oder das, was man ihm vorwirft, so selber ein bisschen ins Lächerliche zieht und damit echt gut umgeht. Du hast ihm 2% gegeben. Das heißt, für dich auch nicht wirklich ein Favorit auf den Sieg. Bwin sagt Quote 1 zu 13.
Ah, schlechter als Grischuk. Ja, also ich glaube, der gleiche Fall. Also, ne, wenn 100 Kandidaten-Turniere gespielt werden, dann kann es sicher mal sehr gut für ihn laufen, so dass er zwei davon gewinnt. Ich glaube aber, dass er einfach hinsichtlich Spielstärke nicht in der Liga der beiden Hauptfavoriten ist.
Vielleicht noch die Info, der Vater kommt aus Nepal und die Mutter ist Russin. Deswegen, weil Anish Giri, habe ich mich immer gefragt, das ist ja kein holländischer Name. Er spielt ja vor Holland, also die Familie ist irgendwann nach Holland gezogen. Aber wie gesagt, hat er andere Wurzeln. So, dann, du hast Rajabov angesprochen. Der kommt aus Aserbaidschan, so wie Kasparov übrigens. Bwin sagt Quote 1 zu 26, also relativ Außenseiter. Es ist aber nicht sein erstes Kandidatenturnier, sondern 2013 war er schon dabei. Allerdings ist er da nur Achter geworden. Wie schätzt du seine Chancen und sein Spiel ein?
8%, wenn ich mich recht entsinne. Ja,
Das ist aber doch recht viel.
das ist recht viel. Also wenn ich höre 1 zu 26, da würde ich empfehlen, setzt mal einen Euro auf Rajabov. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Euro weg, aber auf lange Sicht habt ihr damit eine positive Erwartung bei so einer Quote. Das sollte sich rechnen, denn Rajabov aufgrund seines Pragmatismus. Also er ist eigentlich der Einzige, dem ich es nicht gönne. Ich meine, das ist ja für jeden der acht, die das spielen, ist es wirklich die Chance ihres Lebens. Du lebst zwar als Weltklasse-Schachspieler mittlerweile ganz gut, aber wenn es dann in Richtung WM-Kampf geht, dann hat es halt doch nochmal eine andere Dimension hinsichtlich Publicity und auch hinsichtlich Kohle, die du damit machen kannst. Und insofern ist das etwas, was man eigentlich jedem gönnen sollte. Nur Rajabov mit seiner über 80% Remisquote, also der hat im Weltklasse-Schach die mit Abstand höchste Remisquote. Und woher die kommt, kann man auch an seinen Partien sehen, denn der hat ein Repertoire, das ist voll mit forcierten Varianten, die dann irgendwann, wenn der andere es auch kennt, dann in der Zugwiederholung oder in der toten Stellung enden. Er legt's halt tatsächlich auch drauf an. Dazu kommt noch, dass die Aserbaidschaner und Karjakin untereinander eh sehr gerne Remis machen, ohne ernsthaft zu spielen. Das ist bei ihm auch noch ein Faktor, der dazu führt, dass ich halt mit ihm nicht so furchtbar viel anfangen kann. Aber andererseits muss man anerkennend feststellen, dass der halt, wenn der den Punkt braucht, dass er den dann macht. Und dass der dann wirklich ein Biest ist. Also ich glaube, dass mit dem deutlich eher zu rechnen ist, als mit Grischuk oder Giri, weil der auf den Punkt da ist und sich halt wirklich die Partien raussucht, die er gewinnen muss und dann auch eine ganz gute Quote hat. Also dem traue ich noch eher einen Erfolg zu als halt den 2% Leuten, den genannten. Er ist natürlich auch nicht in der Liga von Caruana oder Ding. Aber Potenzial hat er auch ohne Ende. Da muss man dann ein bisschen weiter zurückgehen. Er galt ja als Wunderkind und war sehr früh unheimlich stark und hat sich dann aber auch nicht mehr mit voller Kraft dem Schach gewidmet. Wenn er das jetzt noch tut, und ich habe gehört, er hat Karjakin an Bord, der wahrscheinlich ganz gut zu ihm passt als Sekundant. Das könnte eine Überraschung geben.
Okay, also Geheimtipp von Perlen vom Bodensee, Timur Rajabov. Wir werden es sehen und sind gespannt. Beim Thema Remis vielleicht übrigens noch eine Info. Also man muss sich sein Remis hier beim Kandidatenturnier tatsächlich verdienen, denn bis zum 40. Zug sind Remis-Angebote verboten. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ja gut, mir fehlt jetzt noch ein halber Punkt, dann biete ich mal Remis an, sondern das geht erst ab 40 Zügen. Kommen wir zum nächsten Kandidaten, Jan Alexandrowitsch Nepomniachtchi. Ich finde den Namen so schön. Der hat schon eine ganz ordentliche Schachvita. Also 2008 hat er zum Beispiel das Chess Classic in Mainz gewonnen, als das noch ein großes Turnier war. 2010 Europameister geworden, 2013 Mannschaftsweltmeister mit Russland, 2018 unter anderem Sparkassen-Chess-Meeting in Dortmund gewonnen. Also das ist auch schon ein Kaliber. Quote bei bwin 1 zu 11. Wie siehst du seine Chancen und was weißt du von ihm als Spielertyp?
Ich weiß gar nicht mehr, wie viel habe ich ihm gegeben?
10%.
10?
Ja.
10? Nepomniachtchi ist schon ewig dabei, das stimmt. Aber so wirklich den Sprung in die absolute Elite, den hat er, das ist noch nicht so lange her. Das war eigentlich erst so im Lauf der vergangenen, weiß nicht, 2 Jahre vielleicht. Nepomniachtchi, zu dem fällt in allererster Linie leider, dass ich ihn nicht verstehe. Also bei den anderen ist das natürlich auch so, weil die einfach so viele Ligen über uns sind. Das ist schon schwierig, sich dann ein Urteil zu bilden und zu bewerten, was die tun. Aber wir haben ja den neunmal klugen Helfer, den Computer, dem man dann immer mal fragen kann und der dann auch mal hilft zu verstehen. Aber wenn Nepomniachtchi Schach spielt, dann ist es ganz häufig so, dass der Computer ganz schrecklich findet, was der tut. Und das wiederum macht den natürlich erstmal interessant. Also ist vielleicht derjenige mit dem zweischneidigsten Schach, mit dem spekulativsten Schach von all denen, die da mitspielen.
Macht er so viel Opfer oder was macht er da so besonders?
Der sucht Ungleichgewichte, glaube ich, in einem höheren Maße als andere. Ich würde gar nicht sagen, dass jetzt so sein Markenzeichen ist, dass er Material immer so aus Prinzip ins Geschäft steckt für irgendeine zweifelhafte Kompensation, aber halt so Spekulatives. Weiß ich nicht, ich gebe hier was auf und hoffe dann dafür, da was zu kriegen. So nach der Art. Ich stelle halt fest, dass ich, wenn ich Nepomniachtchi-Partien angucke, dass es mir immer sehr schwer fällt zu verstehen, was da passiert und dass der die Maschine auch keine große Hilfe ist. Das macht den erstmal unheimlich interessant. Das andere ist auch seine Zeiteinteilung, die genau andersrum ist, als bei Alexander Grischuk. Der Nepomniachtchi spielt unheimlich schnell, viel schneller als jeder andere Weltklasse-Spieler. Das ist
Zu schnell vielleicht.
ja klar, also der hat diese Impulsivität, der spielt manchmal eine Partie in einer halben Stunde. Der kann aber auch Leute des Kandidatenturnierkalibers schlagen mit einer halben Stunde Bedenkzeit. Aber er hat halt auch immer mal wieder Aussetzer drin, die auf dem Level schon erstaunlich sind und so, dass man sich fragt, wo wäre der, wenn es diese Aussetzer nicht gäbe? Also, der hat sicher das Potenzial, für eine Überraschung zu sorgen. Und das wäre auch einer, das wäre kein Selbstgänger, ein Match gegen Carlsen. Also aus Magnus Sicht jetzt. Ich bin ganz gespannt darauf. Also wenn er schafft, nichts einzustellen, dann müssen sich auch die Herren Ding und Caruana darauf einrichten, dass da erstmal einer ist, an dem müssen sie erstmal vorbei.
Wo du gerade Magnus ansprichst, ich habe ein Interview von Chessbase India gesehen auf dem YouTube-Kanal. Übrigens, liebe Hörer, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, schaut mal rein, abonniert den auf YouTube. Der ist wirklich toll, da gibt's ganz tolle Hintergrundinfos immer, teilweise viel besser als das normale Chessbase. Also das ist ein Inder, Sagar Shah heißt der, der ganz tolle Hintergrundvideos immer macht. Also Chessbase India. Und der hat Magnus Carlsen interviewt.
Und auch die Website nebenbei. Die Website Web Chessbase India. So, also, wo wir gerade, wenn ich noch einmal ganz kurz auf das zurückkommen darf, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, wenn ich Zeit hätte und Perlen vom Bodensee Fulltime machen würde, dann würde ich genau das machen, was Chessbase India macht.
Kannst du das nochmal beschreiben, genau?
Naja, die sind halt der ist halt immer unterwegs, der verfolgt seine indischen Spieler, ist Fan von seinen indischen Spielern und berichtet um die, macht seine Partieanalysen sind ganz, ganz instruktiv und sehr, sehr schön. Er lässt auch immer seine Leidenschaft für die Sachen durchblicken und der sieht auch die Geschichten, die sich so am Rande abspielen und hält die fest und hat immer die richtigen Leute vor dem Mikro. Der erzählt halt Geschichten rund um das indische Schach, was natürlich eine ganze Ecke größer ist als unseres und auch viel dankbarer, weil man da viel mehr Köpfe hat, aus denen man sich die interessantesten raussuchen kann. Aber so im Prinzip, Chessbase India finde ich vorbildlich. Das sollte jedes Land haben. Also ich bin großer Fan von Chessbase India, und von dem, ich weiß nicht, Shaka Shah, weißt du, wie man den ausspricht? Das weiß ich gar nicht.
Ich habe gehört Shaka Shah, aber ich möchte mich nicht festnageln.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Der ist mir irgendwann mal aufgefallen durch seine Partiekommentare. Da kannte ich Chessbase India, glaube ich, noch nicht mal. Der hat als freier Partiekommentator und Autor auf der Chessbase-Website mal angefangen. Und seine Partiekommentare sind mir aufgefallen, weil die so instruktiv sind und vor allen Dingen auch so wortreich. So, ich mag nicht so, wenn es nur Symbole sind und Varianten und so, sondern ich lese halt gerne auch immer ein bisschen was. Und das war bei ihm gegeben und er hat halt auch immer versucht, instruktiv was rüberzubringen und so. Da wurde ich schon Fan und dann übernahm der irgendwann Chessbase India und hat das auch groß gemacht und die Kanäle, die er da betreibt, die funktionieren ja auch alle super. Also das ist eine tolle Seite.
Mhm. Ja.
Aber egal. Kleiner Schlenker. Schwenk nach Indien.
Kein Problem. Also das können wir gerne immer wieder einbauen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass der ein Interview mit Magnus Carlsen gemacht hat und ihn gefragt hat nach dem Ausgang des Kandidatenturniers. Und Magnus hat gesagt, nach Dinglingren und Fabi, klar, das sind die beiden Favoriten, aber dass sein dritter Favorit aus seiner Sicht wäre Nepomniachtchi. Also dem traut er es am ehesten zu, den beiden großen Favoriten noch ein Bein zu stellen. Also das fand ich auch eine ganz interessante Einschätzung von ihm. So, dann kommen wir nochmal zu einem Außenseiter und zwar zu Wang Hao. Bei Wang Hao muss ich ehrlich gesagt nicht an Schach denken, sondern an Tischtennis.
Ja.
Es gibt nämlich, ich habe 20 Jahre Tischtennis gespielt, deswegen sagt mir der Name aus dem Tischtennis was. Der war 2009 Einzelweltmeister, allerdings natürlich ein anderer Wang Hao. Also wenn du einen Chinesen fragst nach Wang Hao, dann wird der dir vor allem diesen Tischtennis-Weltmeister nennen, weil Tischtennis in China ein Riesensport ist. Also der Timo Boll, der größte deutsche Tischtennisspieler, der ist da ein absoluter Star. Und Wang Hao sowieso, also der Tischtennis-Wang Hao. Aber es gibt auch einen Schach-Wang Hao und der hat eine Quote von 1:21 bei Bwin, du hast ihm wie viel gegeben? 0, glaube ich, ne?
Nee. Nein, ich habe keinem 0 gegeben.
Nee, Moment mal, jetzt muss ich mal in meinen Unterlagen gucken.
Wahrscheinlich 2.
2 hast du ihm gegeben, ja. Ja, was wissen wir überhaupt über ihn? Ziemlich wenig, ne?
Nicht so viel, er spielt gern Videospiele. Ich hab irgendwo mal ein Interview mit ihm gesehen und habe das transkribiert und ein bisschen zusammengefasst für meine Website. Daraus kann ich noch so das ein oder andere ziehen. Aber es ist tatsächlich, man weiß nicht so viel über ihn. Man weiß, dass er halt eigentlich nur phasenweise Schach spielt und ansonsten als Trainer arbeitet. Mhm. Man weiß aber auch, dass wenn er mal auftaucht, dass er dann immer wieder Fabelleistungen abrufen kann. Und das ist schon seit Jahren so. Also der ist irgendwann mal, da war er noch, will nicht lügen, oder war er vielleicht 17 oder 18 oder so, und da hat er mal irgendwo einen riesen Open gewonnen mit einer 2900 Performance. Da kannte ihn noch kein Schwein. Und das ging halt so die vergangenen Jahre immer so, dass irgendwann taucht er mal immer wieder auf und dann ist es auch keine Überraschung, wenn er ganz vorne ist vor ganz vielen etablierten Leuten. Der ist aber so als wirklich regelmäßiger Teilnehmer des Schachzirkus ist der so gar nicht wahrzunehmen, weil er von sich selbst sagt, er trainiert eher andere Leute und achtet auf seine eigene Karriere gar nicht mehr so. Aber das hat sich nun geändert.
Da fragt man sich, was er erreichen könnte, wenn er das richtig ernst nehmen würde. Ne?
Ja, also in seinem Zusammenhang mit ihm habe ich auch schon oft den Begriff Genie gehört. Also das kann durchaus sein, dass der vom Potenzial her ganz, ganz oben einzuordnen ist. Also es ist sicher noch ein Unbekannter auf eine Weise, weil ich schon annehme, dass er sich jetzt sehr ernsthaft auf dieses Ding vorbereitet und dass er versucht, wirklich mal systematisch das anzugehen und das Optimum aus sich rauszuholen. Also Bei dem, wenn ich jetzt höre, ich habe ihm 2% gegeben, könnte sein, dass ich da ganz falsch liege. Also der ist vielleicht für eine Überraschung gut. Mal gucken.
Okay, ich habe noch zwei Infos aufgeschrieben, die ich recherchiert habe, die will ich einfach nochmal vorlesen. Das eine ist, dass er 2011 beim Kandidatenturnier damals Sekundant von Levon Aronian war. Ist ja auch eine ganz interessante Info. Und 2012 hat er in Biel das dortige berühmte Schachfestival gewonnen, und zwar vor einem gewissen Magnus Carlsen, und zwar nur aufgrund einer Drei-Punkte-Regel. Denn normalerweise gibt es ja für ein Remis einen halben Punkt und für einen Sieg einen. Und damals hat man so eine Drei-Punkte-Regel ausprobiert, also einen Punkt für Remis und drei für einen Sieg, um eben diese Remis-Lastigkeit im Spitzenschach zu bekämpfen. Und bei normalem Punktstand oder bei normaler Wertung hätte Magnus Carlsen das Turnier gewonnen. Und aufgrund dieser Drei-Punkte-Regel hat er damals das gewonnen. Aber diese Drei-Punkte-Regel hat sich, anders als jetzt im Fußball zum Beispiel, im Schach nicht durchgesetzt.
Ja. Noch eines, was mir da einfällt, ist, ich glaube, dass Wang Hao von allen die beste Quote gegen das Feld hat oder das beste Ergebnis gegen das Feld hat. Das habe ich neulich irgendwo aufgeschnappt. Ich sitze hier gerade vorm Twitter und versuche, diesen Tweet wieder zu finden, aber ich finde ihn nicht auf die Schnelle. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der am wenigsten gegen die anderen gespielt hat, im Vergleich mit denen. Also da ist
Also ich habe auch noch nie gegen Fabiano Caruana verloren, wenn es darum geht.
Nee, aber er hat halt auch, er hat ja, ist, da sind natürlich auch volle Punkte. Also es geht um Prozentzahlen. Ne? Die haben einfach geguckt. Ne, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, leider. Da hat irgendjemand hat sich die Mühe gemacht und hat die Ergebnisse der Kandidaten untereinander verglichen hat halt festgestellt, dass erstaunlicherweise Wang Hao prozentual am meisten gegen die anderen geholt hat.
Also je mehr wir über ihn sprechen, desto mehr ist er für mich so ein, ja, so ein Außenseiter-Geheimfavorit, muss ich sagen. Kommen wir aber mal zum größten Außenseiter, und das ist Kirill Alexeenko. Der kam durch eine Wildcard ins Turnier. Da müssen wir natürlich über das Wildcard-Thema an sich sprechen. Was hältst du davon, dass es überhaupt den Weg gibt, über eine Wildcard in so ein Turnier zu kommen?
Ich finde das eigentlich okay.
Oh.
Das ist aber eine Minderheitenmeinung. Ich finde das okay. Ich finde in dem Zusammenhang nur schade, dass das Kandidatenturnier dann in Russland ist. Wenn das in jedem anderen Land wäre, dann würde ich so eine Wildcard als eine schöne Option für einen Ausrichter, der einen 2700-Plus-Spieler hat, empfinden, so einen Spieler mal ins Kandidatenturnier zu drücken und Schach in dem Land groß zu machen. Also, weiß ich nicht, Kandidatenturnier in Frankreich und Wang und MWL kriegt die Wildcard. Das würde doch super funktionieren. Oder Kandidatenturnier in Polen und dann kriegt Duda die Wildcard oder darf ein Match gegen Wojtaszek um die Wildcard spielen. Wenn man sich da solche Länder anguckt, und denen so wirklich als Incentive, ihr könnt einen von euch da reintun, wenn ihr uns das ausrichtet. In dem Zusammenhang finde ich das nicht so schlecht. Darum, die FIDE hat sich ja schon mehr oder weniger festgelegt, dass sie das Wildcard-System abschaffen will. Ich bin davon nicht überzeugt, dass das richtig ist.
Also ich gebe jetzt einfach mal meine Meinung wieder, ich würde dir recht geben, wenn es wirklich so eine freie Wildcard-Vergabe gäbe, wie du sagst. Aber es gibt ja, die Wildcard ist ja keine echte Wildcard, wo man wirklich sagen kann, ach Mensch, das wäre interessant, wenn der noch dabei wäre, sondern es gibt ja Kriterien für eine Wildcard. Das heißt, der russische Veranstalter, der hatte ja nur drei oder vier Spieler überhaupt zur Auswahl, weil um eine Wildcard bekommen zu können, musst du ja den dritten Platz bei dem und jenem Turnier errungen haben. Das heißt, so wirklich wild ist diese Card ja auch wieder nicht.
Ja, das finde ich auch zu spezifisch. Also ich würde einfach sagen, der Spieler muss, sagen wir, 2,37 Elo mindestens haben, und dann ist der, damit ist der, kann er die Wildcard bekommen. So würde ich das eher angehen und mich dann auf Ausrichtersuche begeben. Aber ich kann auch damit leben, dass die FIDE sagt ja, wir brauchten das System noch, weil wir ansonsten so ein Ding nicht finanzieren können mit einem Etat von, ich glaube, 1,5 Millionen. Und hinsichtlich der Verhandlungen mit Konzernen, in denen sie stehen, also mit Coca-Cola, das läuft ja wohl sehr gut. Und dann gibt es noch Total und jetzt steht noch Nestlé vor der Tür, was dann eine Debatte geben wird, ob wir denn überhaupt Geld von Nestlé haben wollen, wir vom Schach und so. Aber die sind da ja sehr, sehr rührig und rechnen sich wahrscheinlich aus, dass sie das 2022 auch auch ohne so eine Wildcard-Nummer gestemmt bekommen und dann werden es halt 8 einfach sportlich qualifizierte Spieler sein. Damit kann ich auch leben. Aber so diese Ursprungsidee der Wildcard, dass man damit einen Anreiz schafft für ein Land, ein Turnier auszurichten und einen und dann halt einen eigenen Weltklasse-Spieler, sofern es einen gibt, das ist natürlich dann Bedingung, oder ein Weltklasse-Spieler seiner Wahl. Ich meine, wir könnten das auch in Deutschland machen und sagen, Markus Ragger, jetzt, wenn er gerade mal 15 Elo mehr hätte, könnte, also der ist Österreicher, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, das ist die Nummer 1 in Österreich, der würde Kandidat werden. Sowas wäre ja auch eine Idee. Also diese Anreizidee, die finde ich eigentlich nicht schlecht.
Okay, kommen wir zum Sportlichen. Du hast ihm 1% gegeben. Bwin sieht ihn als krassen Außenseiter mit einer Quote von 101. Also im Prinzip hat er ja keine Chance, ne?
Ja, aber 1% und 1 zu 101 wäre es ja sogar noch profitabel, glaube ich, dann auf ihn zu setzen.
Wenn er gewinnt, ja, okay.
Da, also, ja, ich habe das Vergnügen gehabt, mit Gartakowski zu sprechen am Tegernsee. Und Gartakowski hat, ohne dass ich ihn darauf angepiekst habe, hat von Kirill Alexejenko geschwärmt. Hat gesagt, der ist unheimlich stark, der hat unheimlich Potenzial, der ist unterbewertet, der kann richtig was und der wird auch noch viel besser. Und er hat absolut das Potenzial, in die Weltspitze vorzudringen. Das klingt bei mir immer noch so ein bisschen nach. Und das halte ich dann gegen alles andere, was ich sonst eigentlich sehe. Denn ich habe ansonsten nie wahrgenommen, dass irgendeiner, außer Alexejenko selbst, der ja sagt, ich will das Ding gewinnen. Das ist der Grund, warum ich da mitspiele. Aber außer Kamsky und Alexejenko sagt das eigentlich keiner. Also ich meine, wenn man ihn sich jetzt nominell anguckt, und ich glaube auch, er hat nach dem Grand Swiss auf der Isle of Man, hat er keine Bäume ausgerissen. Er ist natürlich krasser Außenseiter. Also schauen wir mal. Aber das ist ja auch nicht schlecht, so einen Außenseiter da drin zu haben, ist das gibt dem Ganzen auch Reiz. Allemal ist er kein Fallobst. Also die anderen müssen schon auch arbeiten gegen den. Und gucken wir mal. Also ich glaube nicht, dass der ernsthaft für den Turniersieg in Frage kommt. Aber seien wir gespannt. Also ich habe halt immer noch Kamsky im Ohr und der wollte überhaupt nicht aufhören, von Alexejenko zu schwärmen.
Liegt vielleicht daran, Alexejenko hat 2016 das Chigorin Memorial Turnier in St. Petersburg gewonnen. Und er verwies dort Jewgeni Romanov, den ich nicht kenne, und Gata Kamsky auf die nachfolgenden Plätze. Also vielleicht hat Kamsky da einfach eine Niederlage gegen ihn.
Darüber hat er gesprochen. Er hat gesagt, ich kannte ihn vorher nicht und da habe ich ihn kennengelernt und seitdem habe ich ihn im Blick.
Naja gut, also wir lassen uns überraschen. Vielleicht gelingt ihm die Sensation, oder er muss ja nicht Erster werden, aber dass er die anderen zumindest ein bisschen ärgern kann. Ich denke, dafür hat er allemal die Spielstärke. So, jetzt haben wir aber noch zwei große Favoriten zu besprechen. Und zwar einmal Ding Liren aus China. Was habe ich über den rausgefunden? Ich muss gerade mal gucken. Der hat auch Rechtswissenschaften studiert. Insofern habe ich eine Connection zu ihm. Beim letzten Kandidatenturnier ist er Vierter geworden, hat dann 2019 den Sinquefield Cup gewonnen vor Magnus Carlsen, also hochrangiges Turnier. 2018 hat er einen Fahrradunfall gehabt, war dann kurz außer Gefecht, ist jetzt aber eben wieder fit. Bwin sagt Quote 3,0, also gibt nur 3 Euro für einen Sieg von ihm. Und du hast auch, ich muss mal schauen, ihm stolze 35% gegeben. Also durchaus ein Kandidat im Kandidatenturnier.
Ja, also es steht und fällt vielleicht ein bisschen damit, wie jetzt so die Wochen vor dem Kandidatenturnier für ihn ausgefallen sind. Da war halt jetzt diese Corona-Sache, er wird in Quarantäne gehen müssen, er konnte sich nicht ordentlich vorbereiten, sein Trainingslager ist ausgefallen. Und das ist allemal eine Belastung und eine Einschränkung. Wenn wir uns die jetzt wegwünschen könnten oder wenn sich herausstellen sollte, dass ihm das, wie er selbst auch sagt, er sagt ja kein Big Deal, wenn ihn das überhaupt nicht beeinflusst, dann würde ich ihn auf Augenhöhe mit Fabi sehen. Ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Also Dingli Renn ist auch einer, den habe ich schon länger auf dem Schirm. Der ist mir, ich habe mich ja so ein bisschen mit Fernschach fit gehalten früher. Und mein Schwarzrepertoire habe ich weitgehend an Dingli Renn ausgerichtet. Der ist so ein bisschen, der war 2018 so ein bisschen missverstanden als super solide und so ist der eigentlich gar nicht. Das ist echt jemand, der zweischneidige, scharfe Partien sucht. Und das hat auch sein Eröffnungsrepertoire, bevor er in die absolute Weltelite kam, gespiegelt. Also das waren, er hat ganz tolle Partien gespielt. Und dann bin ich schon immer ein bisschen Dingli Renn-Fan gewesen. Also das waren das war so einer von den Spielern, dessen Partien ich mir immer angeguckt habe. Und dessen Eröffnungen ich auch immer spannend fand. Und ja, er hat dann diesen Schritt nach ganz oben gemacht und hat sicher ist so ein bisschen solider geworden, aber er hat sich etabliert. Und ich habe den Eindruck, in letzter Zeit lässt er auch ein bisschen mehr Luft rein und riskiert ein bisschen mehr, auch gegen die Leute von ganz oben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Ding wie Renn das dieses Mal nach Hause fährt.
Also den Ball mit dem Fernschach muss ich übrigens aufnehmen. Bei der nächsten Episode wird ein Fernschach-Olympiasieger zu Gast sein. Also, liebe Hörer, hört da auf jeden Fall auch nochmal rein. Was ich an Dingli Renn so spannend finde, ist, dass er nicht nur im klassischen Schach gut ist, sondern auch im Blitzen hat er auch Magnus schon das eine oder andere Mal geschlagen.
Ja, du hattest den Singlefield Cup erwähnt, ne? Das war ja ein Stichkampf am Ende. Das war, glaube ich, schnell und Blitzschach und so. Also ich weiß nicht genau das Format, aber das war so ähnlich, wie der Tiebreak beim WM-Match sein würde,
Genau.
wo ja jeder sagte, den kann Fabi nicht ansteuern, weil da hat er keine Chance. Dingli Renn, wenn es zum Tiebreak gegen Magnus kommt, hätte eine Chance.
Genau, das ist der Punkt. Also da finde ich auch, das wäre, ja, da könnte Magnus nicht einfach sagen, okay, ich spiele die ganze Zeit auf Remis und rette mich dann ins Blitzen, weil da kann er sich auch nicht sicher sein, dass er da gewinnt. Also das fände ich schon auf jeden Fall spannend.
Ja.
Okay, letzter Kandidat. Ja, ich glaube, man kann sagen, der große Favorit, zumindest neben Ding, vielleicht sogar leicht über ihm, nämlich Fabiano Caruana, wurde letztes Jahr, ja, nee, 2018 war es schon, von Magnus Carlsen nur ganz, ganz knapp geschlagen im Kampf um die Weltmeisterschaft, hatte zuvor das Kandidatenturnier 2018 gewonnen, 2016 ist er Zweiter geworden im Kandidatenturnier. Ja, also ein richtiger Weltklasse-Spieler. 2015 hat er die Schachnation gewechselt. Vorher hat er für Italien gespielt, dann seitdem für die USA. In der Bundesliga ist er auch bekannt. Da spielt er für Baden-Baden. Was weißt du sonst noch über ihn? Erzählenswertes? Oder wie ist deine Meinung?
Erstmal, dass er seit fast 6 Jahren die Nummer 2 der Welt ist, fast ohne Unterbrechung. Ich glaube, hatte ihn mal kurz abgelöst. Aber der ist schon auf ganz hohem Niveau stabil und hat jetzt gerade Anfang des Jahres nochmal richtig vorgelegt, indem er doch deutlich Magnus Carlsen distanziert hat in Weikernsee. Bei Fabiano Caruana ist es einfach die schachliche Klasse, mit der er besticht und die er auch immer wieder bestätigt, die ihn da schon zum Favoriten macht. Also ich habe jetzt neulich gelesen, er wird immer noch ein bisschen unterschätzt, weil er halt so still ist und bescheiden, aber das spiegelt nicht sein Schach. Also der ist schon ein großer Kämpfer am Brett, der sich da mit ganz viel Herz hinsetzt und in die Partien reinkniet und auch die Leute wegmacht, die er wegmachen muss. Der ist schon einfach bärenstark. Und ja, also wenn der in Topform ist, dann ist das für Dingli Renn hartes Brot. Und ich glaube, dass die anderen dann nicht allzu viel zu bestellen haben. Also bei ihm ist es sicher so, dass er halt nicht dass er einen kleinen Vorteil hat gegenüber Dingli Renn, weil halt seine Vorbereitung leichter, komplikationsloser abläuft. Und ich hoffe, dass das nicht so viel ausmacht, aus dem einfachen Grund, dass ich mir ein spannendes Kandidatenturnier wünsche. Es besteht sicher die Gefahr, dass Fabi einfach damit wegrennt und dann steht er 3 Runden vor Schluss als Sieger fest und das wäre halt blöd. Also es sei ihm gegönnt, aber dann soll das bitte in der letzten Runde und ganz dramatisch, aber nicht 3 Runden vor Schluss. Ne? Und das ist, glaube ich, der einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass er dem Feld davonläuft.
Was wir vergessen haben zu sagen, übrigens ist der Modus, ne? Also jeder Spieler spielt zweimal gegen den anderen, das heißt jeder hat 7 Partien und dann nochmal 7, also 14 und 14 Runden. Und ich habe jetzt mal geschaut, das Duell zwischen Ding und Caruana findet in der 3. und in der 10. Runde statt. Also zumindest bis zur 10. Runde wird es auf jeden Fall spannend sein. Und dann, denke ich, wird sich zwischen den beiden schon mal so eine leichte Tendenz abzeichnen. Bwin sagt Quote 2,0, also ist auch objektiv der Favorit. Und auch du hast die meisten Prozente vergeben mit 40. Ne? Glaubst du dann, er hätte Chancen auch gegen Magnus? Weil Magnus ist jetzt schon über 100 Partien in der klassischen Zeiteinteilung unbesiegt. Also wie soll Fabi das schaffen?
Ja, das wird dann halt seine Aufgabe sein, ne? Denn das ist, glaube ich, auch etabliert, dass Caruana im Schnellschach doch abfällt. Natürlich sehr stark ist und so, keine Frage, aber nicht das Level erreicht, dass er so im klassischen oder im Turnierschach hat. Und das wird dann seine große Aufgabe sein, ihn in den regulären Partien zu schlagen. Da muss er dann durch, aber das kann er auch. Also, mein Gott, ich würde ihn da jetzt, ich würde ihn da nicht vorzeitig abschreiben.
Ja, also noch ein paar organisatorische Hinweise, bevor wir zu unserer Schlusseinschätzung kommen. Wo kann man es live verfolgen? Auf Chess24 wird es einen Kommentar geben und auch auf chess.com wird es einen englischen Live-Kommentar geben. Auf Spiegel Online wird wahrscheinlich wieder ein Live-Ticker geschaltet sein. Ich vermute, das macht wieder der Georgios Souladis, den ich ja auch schon interviewt hatte in einer früheren Folge. Die Partien fangen jeweils um 11 Uhr deutsche Zeit an. Das wird später noch auf 12 Uhr wechseln wegen der Zeitumstellung. Ja, das sind so die organisatorischen Hinweise. Was ist dein Fazit oder deine Prognose? Was werden wir sehen? Auf was können wir uns freuen?
Ja, auf kämpferisches Schach, auf 8 Leute, die um die Chance ihres Lebens kämpfen und auf 8 Leute, die sich darauf seit Wochen und Monaten vorbereiten und die alles, was sie in der jüngeren Vergangenheit ausgeklügelt haben, dann da reinlegen werden. Also da wird halt jeder einfach alles, was er hat, anbieten und tja, wir können uns auf wirklich einen Kampf der Schachelite sozusagen freuen. Ich bin da gar nicht so auf einen fixiert, der es gewinnen wollte. Ich freue mich einfach auf die Partien und ich hoffe nur, dass es wirklich spannend wird und dass nach Möglichkeit erst in der letzten Runde eine Entscheidung fällt. Und was so das Zuschauen, was du gerade angesprochen hast, betrifft, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Also da gibt es halt so viele Kanäle, es ist, glaube ich, auch überhaupt nicht klar, wer den offiziellen Kommentar macht. Also wahrscheinlich werde ich da auch hin und her switchen und da keinen Favoriten entwickeln, sondern mal hier und mal da reinschauen.
Also ich denke, für alle Schachfans wird es ein Festival sein und ja, wir werden da alle irgendwie wieder zu Fans, glaube ich, wenn wir zu Spielern dieses Kalibers hochgucken können. Also ich freue mich da auch unheimlich drauf. Wie gesagt, 17.03., 11 Uhr wird die erste Partie stattfinden. Ja, Konrad, wir haben überzogen, aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich hätte nicht gewusst, an welcher Stelle ich dich hätte unterbrechen wollen. Du warst ein
Habe ich zu viel geredet?
unheimlich, nein, nein, im Gegenteil, du warst ein unheimlich toller Gesprächspartner, hast sehr, sehr viele Informationen und Wertungen reingebracht. Ein Podcast darf auch mal ruhig ein bisschen länger dauern. Und ich habe viele Hörer, die gesagt haben, sie hören es von Anfang bis Ende. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir es noch nicht zu lange gemacht haben. Also ich glaube, dieses Kandidatenturnier, das ist auch einfach wert, dass man da dem gebührend Zeit einräumt. Und ja, aber die Zeit ist wie im Flug vergangen, finde ich. Ich hoffe, dir hat's auch ein bisschen Spaß gemacht
Ja,
und
klar.
danke auf jeden Fall nochmal für die Umstände. Und traditionell hat bei mir der Gast das letzte Wort. Also, was möchtest du noch an die Schachcommunity da draußen loswerden im Vorfeld des Kandidatenturniers?
Oh Gott, jetzt scheitere ich daran, dass ich noch nie bis ganz zum Ende gehört habe. Wenn ich geahnt hätte, dass ich das letzte Wort habe, dann hätte ich mir also überlegt. Na, ich glaube, da sollten wir vielleicht beim Thema bleiben, das wir gerade hatten. Ich denke, wir können uns alle gemeinsam jetzt auf das Kandidatenturnier freuen. Und ich kann nur jedem raten, da reinzugucken und das zu verfolgen und sich den Kanal zu suchen, der für ihn passt, denn die Berichterstattung, die ist für Nerds gleichermaßen wie für Gelegenheitsspieler. Da würde ich wirklich mal durchschalten und schauen, und es dann einfach zurücklehnen und genießen.
Wunderbar. Also nochmal vielen Dank. Ich hoffe natürlich, dass du künftig die Folgen auch bis zum Ende hörst. Und ja, an euch da draußen, ich hoffe, euch war es nicht zu lang und euch hat es gefallen und ihr freut euch auch so wie wir. Und wir hören uns bei der nächsten Episode. Tretet gerne der Facebook-Gruppe Schachgeflüster bei. Da gibt es noch Hintergrundinformationen zu künftigen Folgen und zu künftigen Gästen auch. Und ja, macht's gut, bleibt oder werdet gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Tschüss, Konrad.
Ciao, mach's gut.
Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit UE @gmail.com. Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in Hümstetten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.